Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
Woraus schöpfen Sie Kraft?
Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
Woran sind Sie gescheitert?
Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
Wie gelingt Ihnen das?
Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht.
Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute zu Gast Zyklus-Mentorin und TCM-Expertin Sandra Langschwert zum Thema weiblicher Zyklus und Ernährung. Die heutige Folge präsentiert dir Sonnentor. Lasse mit der Kraft der Kräuter deine Female Power wachsen.
Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Diem. Wir tauchen heute in eine faszinierende Welt ein. Heute geht's um den weiblichen Zyklus und was Hormone eigentlich mit unserem Essen zu tun haben. Warum fühlen wir uns an manchen Tagen wie Superwoman und an anderen einfach nur, anders? Auch wenn sich heute unsere Folge um den weiblichen Zyklus dreht, denke ich, geht das Thema Frauen, aber auch Männer und alle dazwischen an. Schließlich sind wir ja alle von Frauen umgeben. Da tut Wissen und Verständnis um das monatliche Auf und Ab auch allen gut. Zu Gast begrüße ich Sandra Langschwert, eine echte Expertin auf dem Gebiet der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Sandra wird uns erklären, wie wir durch die richtige Ernährung in Einklang mit unserem Zyklus kommen können und welche kleinen Tricks und Tipps eine große Wirkung haben. Sandra, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist gerade bei mir reingekommen und hast dir einen Kaffee gegönnt. Tut das dem Zyklus gut? Tut uns das gut?
Die ehrliche Antwort ist, nicht in jeder Zyklusphase tatsächlich.
Ich werde meinen jetzt auch gleich nochmal umrühren und genießen.
Genau, genießen ist mir das Allerwichtigste. Ich bin aber gerade in einer Zyklusphase, wo ich es besser vertragen kann. Wäre ich jetzt nach dem Eisprung, hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall, weil es schon Vorbeugung für die Regelschmerzen ist. Also da eher der erste Tipp schon. Und gleich auf Koffein verzichten nach dem Eisprung.
Bis zum Eisprung das Kaffee-Tee okay, danach eher zum Tee greifen?
Ja, Tee, Kräutertee eher, also da auch Schwarztee mit Vorsicht genießen. Oxymel kann ich auch sehr empfehlen, also Honig-Apfelessig-Mischung mit Kräutern. Einfach Kaffee ist für die Regelschmerzen nicht das Beste und das merken die meisten Kundinnen sehr schnell, dass das funktioniert tatsächlich.
Gut, bei mir im Zyklus geht es sich jetzt auch aus. Deshalb Prost quasi, können wir das noch gemeinsam genießen. Liebe Sandra, starten wir doch gleich mitten rein ins Thema, also jetzt sind wir eh schon dabei. Was hat denn Ernährung mit Hormonen prinzipiell zu tun?
Alles, fast. Man kenne den Spruch, du bist, was du isst. Ich gehe da ein bisschen weiter oder die TCM geht eigentlich weiter und sagt, du bist, was du verdauen kannst. Und wir bestehen aus Zellen und Zellen produzieren die Hormone. Das heißt, das, was wir zu uns führen, sind die Bausteine für die Hormone und für unseren ganzen Hormonhaushalt. Was bedeutet, dass das täglich mehrmals essentiell ist, was wir zu uns nehmen und das halt aufgenommen werden kann, um dann das ganze Hormonsystem zu stabilisieren oder zu destabilisieren. Der Klassiker, man kennt's, man ist Laktose intolerant oder zumindest feinfühlig darauf, trinkt Milch im Kaffee und muss die Toilette aufsuchen. Das ist der negative Effekt, den man gleich mal spürt, aber das geht natürlich ins Umgekehrte auch. Das heißt, wenn man das merkt und die Milch weglässt, geht's einem besser. Und da finde ich, merkt man sehr, sehr schnell, dass es eine Auswirkung vom Darm auf das Hormonsystem dann hat.
Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Wir sind alle Frauen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns mit dem Zyklus beschäftigen oder auskennen.
Es ist eine lange Reise gewesen, die gar nicht so beabsichtigt war. Es hat vor Ewigkeiten mit einem Tinnitus begonnen eigentlich.
Also mit einem Ohrgeräusch?
Ja, genau.
Wo ganz selten die Ursache bekannt ist.
Wo man auch im Grunde keine Heilung bekommt oder versprochen schon gar nicht, habe bei der modernen Medizin begonnen, beim HNO, es war organisch alles okay und bin halt dann sämtliche Wege gegangen über Osteopathie und dann Shiatsu und dann Ernährung angeschaut. Der Tinnitus hatte dann nichts mit dem Zyklus zu tun, aber ich bin drauf gekommen, dass mein Körper mir Signale schickt. Und da habe ich dann mir einmal die Frage gestellt, okay, das mit den Regelschmerzen, das ist irgendwie auch nicht normal. Hatte ich sehr starke. Und so bin ich über eine Tinnitusreise bei anderen Symptomen gelandet und habe mir gedacht, das kann so nicht sein, und bin durch Bücher dann in das Thema reingeschlittert und irgendwie hängen geblieben und hab's dann, also es kam dann ein Burnout. Es war eine sehr heftige Zeit.
In welchem Beruf warst du davor?
Darf ich das fragen? Genau, also ich war lange Zeit, 12 Jahre in Werbung, Kommunikation und Marketing tätig und habe dann in der Kulturbranche Niederösterreich eine Abteilung geleitet. Alles gegeben als junge Führungskraft, also mit 26 Führungskraft geworden. Ja, dann ein bisschen zu viel gegeben oder zu viel gewollt, je nachdem. Und der Zyklus, das Zykluswissen kam da schon. Ich habe es auch in die Arbeit einfließen lassen, also alle Führungskräfte auch. Das macht so einen Unterschied, mit dem Zyklus für sich, aber auch mit Mitarbeiterinnen zu arbeiten und auch für alle männlichen Führungskräfte. Es macht auch einen Sinn, sich da ein bisschen auszukennen. Ja, und dann gab es einen Moment, da bin ich im Badezimmer am Boden gelegen und konnte einfach nicht mehr aufstehen, weil ich so geweint habe. Und ein paar Stunden später ist mir aufgefallen, dass es eigentlich die Zyklusphase ist, in der es mir immer gut ging. Und es war so für mich jetzt rückblickend das Zeichen meines Körpers zu sagen, hey, jetzt ist aber Schluss, jetzt musst du was verändern. Ja, und dann habe ich in der Bildungskarenz die Ausbildung zur TCM-Ernährungsberaterin fertig gemacht, die hatte ich schon begonnen. Und bin dann an dem Thema hängen geblieben mit Schwerpunkt der Frauengesundheit und vor allem diese ganze Hormonwelt, die sehr komplex, aber sehr interessant ist, bin ich hängen geblieben und versuche jetzt Frauen zu helfen und zu begleiten, dass sie in diese Hormonbalance kommen, weil meistens, also viele von uns haben keine, weil irgendwelche Beschwerden kommen immer um die Ecke, da wieder hineinzufinden, weil ich den Unterschied einfach kenne. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht in der Balance ist, und ich weiß jetzt, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn alles rund läuft, sozusagen.
Deiner Erfahrung nach, wie viele Frauen kennen sich denn überhaupt aus mit ihrem Zyklus, wenn wir ganz ehrlich sind, was da ganz genau passiert?
Die wenigsten. Also natürlich, ich bin in so einer Blase gefangen durch den Beruf, aber wenn man da ein bisschen rausschaut und wenn Kundinnen zu mir kommen, die über die Ernährung kommen, merke ich schon, wir haben sehr selten viel Ahnung davon. Also ja, die Menstruation und ja, den Eisprung, aber dann hört es meistens schon auf.
Es kommt ja auch nicht vor.
Genau.
Wir lernen es in der Schule nicht. Es gibt vielleicht irgendeinen kleinen Aufklärungsworkshop und ein bisschen Biologie und dann liegt es an einem selbst oder ja, wie gut die Mama informiert ist und ja, einem das weitergibt.
Ja, das ist auch von einigen Kundinnen von mir ein großer Antrieb, weil sie sagen, sie haben jetzt Töchter oder Kinder generell und sie möchten ein Vorbild sein und möchten das Thema anders leben, als sie es erfahren haben. Also es gibt da gerade so einen Generationenshift, finde ich. Aber ja, wir kennen uns nicht aus, weil es nirgendwo gelehrt wird. Und das ist, also jetzt aus meiner heutigen Position und Situation, muss ich sagen, es ist eigentlich erschreckend, weil das unser Leben bestimmt. Also diese Hormonwellen, die wir haben, sorgen dafür, dass wir uns jeden Tag anders fühlen. Und das ist eine Herausforderung, aber auch schön. Also man kann ja total viel damit machen.
Wie würdest du denn Männern, die das selber am eigenen Leib noch nie gespürt haben, denn erklären? Ich habe das mal versucht. Ab der Pubertät ist bei uns, wie du sagst, eigentlich jeder Tag anders. Zumindest jedes Monat ist ein großes Auf und Ab. Und Männer, habe ich das Gefühl, die sind so gleichbleibend. Ja. Da tut sich über einen langen Zeitraum des Lebens was, das schon. Aber ansonsten fahren die so dahin und wir sind echt in der Hochschaubahn mit Auf und Ab. Wie würdest du das jemandem erklären, der das noch nie selber gespürt hat?
Es lässt sich das sehr anschaulich mit dem Jahreszeitenmodell erklären. Also Männer, ja, gehen in größeren Zyklen durchs Leben. Sie spüren schon auch vor allem die Jahreszeiten, weil hier die Faktoren von außen kommen. Und das, was wir in den Jahreszeiten spüren, sehen, riechen, fühlen, ist das, was wir auch auf die Zyklusphasen übertragen können. Das ist alles hormongesteuert, also Östrogen und Progesteron sind so die Hauptplayer, die das alles auslösen. Und das, was wir, oder was vielleicht ein Mann das Gefühl hat im Winter, so Winterschlaf, Ruhe, zurückgezogen, drinnen im Haus ein paar Sachen machen und Ordnung machen und solche Sachen, empfinden wir Frauen monatlich während der Menstruation im Optimalfall, weil oftmals liegt ja dieser Schmerzfaktor drüber, weswegen es sich nicht schön und ruhig und anfühlt. Und man kann noch eine Ebene drüberlegen, um das vielleicht auch besser zu charakterisieren, es gibt die Arbeit mit Archetypen, dass wir in jeder Zyklusphase in einer anderen Rolle stecken, weil unsere Hormone, unser Hormoncocktail was anderes von uns will. Das plakative Beispiel ist, zum Eisprung sind die Hormone in unserem Körper so, dass wir, oder dass Mutter Natur gerne hätte, dass wir uns fortpflanzen. Das heißt, da gehen wir raus, da fühlen wir uns schöner, die Haut ist gepolstert, die Haare glänzen, das macht alles Östrogen. Und da sind wir in der Rolle der Schöpferin, also es geht um Fruchtbarkeit, es geht um Dinge in die Welt bringen, jetzt körperlich, aber auch auf mentaler Ebene. Und so kann man dann in einem Gespräch, wenn man sich selbst als Frau gut auskennt oder ein bisschen besser damit auskennt, den Mann in der Partnerschaft oder als Freund oder als Kollege mitnehmen und einmal sagen, hey, heute bin ich Schöpferin und zwei Wochen später, heute bin ich Kriegerin. Und wenn er weiß, was das bedeutet, dann verändert sich die Kommunikation, verändert sich das Leben miteinander und es wird ein bisschen leichter teilweise.
Dann machen wir doch so ein Mini-Referat, oder? Der weibliche Zyklus.
Ja.
Klär uns mal auf für alle, die sagen, ich habe so ein bisschen Ahnung, aber nicht wirklich. Was muss man wissen?
Ich könnte grundsätzlich Stunden darüber reden, aber ich probiere es jetzt einmal ganz kurz und knackig. Der Zyklus, und das ist schon mal das erste Aha-Moment für viele, beginnt mit dem ersten Tag der Blutung. Nicht mit einer Schmierblutung, sondern mit der Blutung per se. Das ist Tag 1. Das ist die Menstruation und die dauert im Schnitt zwischen 4 und 6, 7 Tage ungefähr. Sollte schmerzfrei sein. Also Regelschmerzen sind nicht normal. Auch bei jungen Mädchen oder bei Frauen, die gerade die Periode bekommen haben, die Pille wieder absetzen und so, ist die Schmerzen sind nicht normal. Das muss man, glaube ich, betonen, kann man nicht oft genug sagen. Hier sind wir auf einem Hormon-Low. Das heißt, hier werden die Hormone zurückgesetzt und wir sind tendenziell eher emotional ausgeglichen, wenn die Schmerzen nicht sind und wenn man die Beziehung zur eigenen Periode aufgelöst hat, sagen wir mal so.
Also nicht das Gefühl hat, oh,
ja, genau.
Jetzt ist es schon wieder so weit, ich muss dagegen ankämpfen, es ist alles ganz unangenehm.
Genau, unangenehm, weil zu starke Blutung, weil ich mich schäme dafür, weil es gibt tausende gesellschaftliche Themen und Tabus darüber. Da kann man hinschauen, das kann man auflösen, es funktioniert. Also ich weiß, dass es funktioniert am eigenen Leib und bei den Kundinnen von mir. Und dann schon langsam während der Periode beginnt das Östrogen wieder zu steigen. Und in dieser Phase baut sich die Gebärmutterschleimhaut wieder auf. Die Follikel wachsen, wo die Eizelle drinnen sitzt. Und irgendwann dann ist der Östrogenspiegel im Körper so hoch, dass ein Signal ins Gehirn geschickt wird und LH ausgeschüttet wird, das luteinisierende Hormon, das dem Körper sagt, so und jetzt darf dieser Follikel platzen und das Ei wird freigesetzt.
Der berühmte Eisprung.
Der berühmte Eisprung, genau. Also wirklich dieses Follikel, diese Eihülle platzt und die Eizelle tritt aus und springt vom Eierstock in den Eileiter. Die sind nämlich nicht direkt miteinander verbunden, das ist so ein schöner Funfact, sondern springt halt in den Eileiter, wird durch leichte Kontraktionen Richtung Gebärmutter transportiert, das spüren manche Frauen, links oder rechts, dieses Ziehen im Unterleib hängt meistens mit diesen Kontraktionen zusammen. Mittelschmerz ist auch nicht normal, also es sollte nicht wehtun, der Eisprung. Und genau, dann hat man eben ein fruchtbares Fenster von, für diese Eizelle von maximal 18 Stunden. Aber ganz wichtig, man ist schon eine Woche davor fruchtbar, weil der Zervixschleim, der produziert wird, wenn das Östrogen steigt, das ist jetzt nicht Ausfluss, wie viele Frauen beschreiben, sondern das ist gewollt so, das ist so das Buffet für die Samenzellen, weil das Zeitfenster relativ kurz ist, wo diese Eizelle befruchtungsfähig ist, was bedeutet, Mutter Natur hat vorgesorgt und gesagt, okay, wir vergrößern dieses Zeitfenster und deswegen können sich die Samenzellen nähren an dem Zervixschleim und im Körper der Frau warten. Also für alle, die im Kinderwunsch sind, das ist eine wesentliche Information. Für alle, die nicht schwanger werden wollen, auch. Also so und so ganz wichtig, das Zykluswissen. Dann springt das Ei, die Hormone, Östrogen in dem Fall, sacken in den Keller, von heute auf morgen, das spüren viele auch, so dieses Magen ausheben, wie bei der Achterbahn, wo du dir denkst, was ist denn heute los? Gestern noch super gut gelaunt, man fühlt sich wohl in der Haut und am nächsten Tag wacht man auf und ist schlicht nur krantig. Das kennen wahrscheinlich viele und das ist dem Östrogen geschuldet. wird aber wieder aufgehoben, weil das Progesteron dann kommt. Das Progesteron ist ein Hormon, das von diesem übrig gebliebenen Follikelbläschen produziert wird. Der entwickelt sich zum Gelbkörper, das hat man vielleicht auch noch im Hinterkopf. Und dieser Gelbkörper wird zur Drüse und produziert das Progesteron. Das ist im Grunde ja schon eine Vorbereitung für eine mögliche Schwangerschaft, weil in der zweiten Zyklushälfte, die für viele Frauen gefühlt sehr lange dauert, es aber immer regelmäßig ist eigentlich, in dieser zweiten Zyklushälfte weiß der Körper nicht, sind wir jetzt schwanger oder sind wir es nicht? Und deswegen trifft er Vorkehrungen und sagt, okay, wenn, dann sind wir darauf vorbereitet. Die Gebärmutterschleimhaut wird gehalten, wird gut durchblutet, wird mit Nährstoffen versorgt und wir sollen uns zurückziehen und uns schonen. Dieser Gelbkörper, der das Progesteron produziert, der hat Kraft, wenn man so will, zwischen 12 und 16 Tagen, dann stirbt der ab. Wenn jetzt keine Schwangerschaft eingetreten ist, übernimmt auch niemand die Progesteronproduktion in der Gebärmutter und somit weiß der Körper, okay, sinkt wieder alles und wir können loslassen.
Das heißt, es wird jedes Monat quasi ein Kinderzimmer eingerichtet.
Ja, genau.
Und am Ende, ich habe das mal gehört, das habe ich sehr heftig plakativ, aber irgendwie auch sehr treffend gefunden und am Ende begeht dann die Gebärmutter Schleimhaut, wenn das Kind nicht einzieht, jedes Mal Selbstmord.
Ja.
Einen kleinen Suizid, wo es abblutet.
Ja, korrekt. In meiner Arbeit zu den Vierzyklusphasen spreche ich auch von der Menstruation als Tod und Wiedergeburt gleichzeitig, weil ja, es stirbt was ab und gleichzeitig bedeutet es aber einen Neuanfang. Und das ist das tatsächlich Schöne an dem Zyklus. Es hat diese Wellen und du hast jeden Monat die Möglichkeit, Dinge loszulassen. Du hast jeden Monat die Möglichkeit zu sagen, na, aber jetzt probiere ich das mit dem Kaffee. Jetzt, dieses Mal, nach dem Eisprung, verzichte ich drauf. Das heißt, oder ersetze ihn. Ich habe ein Problem mit dem Wort Verzicht. Ersetze ihn durch etwas. Es bietet uns immer wieder die Möglichkeit, Dinge anders zu tun. Das haben Männer nicht. Also die haben diesen eher 24-Stunden-Rhythmus und wir haben diesen vermeintlich 28 Tage. Es hat nichts auszusagen, ob dein Zyklus regelmäßig und 24 oder regelmäßig und 32 Tage ist. Völlig wurscht. Die Regelmäßigkeit ist wichtig. Und das ist so die Chance von diesem zyklischen Leben, sich darauf einzulassen und sich zu entdecken. Und es ist halt immer anders. Das ist vielleicht diese Veränderung, ist das Anstrengende, aber es bietet total viele Möglichkeiten.
Wenn du sagst, die Regelmäßigkeit ist wichtig, was ist regelmäßig? Also 1-2 Tage Verschiebung, ist das noch drinnen
oder
muss das wirklich mit der Stoppuhr?
Nein, gar nicht. Also regelmäßig, das weiß dann jede Frau für sich eh auch, so 1-3 Tage sind völlig in Ordnung, weil der Zyklus oder die Hormone sehr, sehr sensibel auf Stress, auf Schlaf, Ernährung, alles Mögliche reagieren. Das heißt, da sanft zu sich zu sein, zu sagen, es muss nicht ständig diese 29 Tage sein, sondern es ist okay, wenn es früher, wenn es später kommt, wenn man sich mit dem Partner streitet und da Anspannung da ist, kann es auch sein, dass es sich verschiebt. Also atmen nicht vergessen.
Und du hast gesagt, ich glaube, das war eine ganz wichtige Botschaft an alle Frauen, die schon mal Schmerzen hatten oder jedes Monat mit heftigen Schmerzen geplagt sind. Und ich kenne da einige in meinem Umfeld, ich glaube, wir alle.
Ja.
Das ist nicht normal. Du musst keine Schmerzen haben. Da stimmt was nicht. Hinschauen.
Es ist mit jedem Schmerz so, finde ich. Also egal, ob das jetzt Rücken, Kopfschmerz, Halsschmerz oder der Regelschmerz ist, Mittelschmerz genauso. Schmerz ist für mich eine Botschaft des Körpers, dass ich dorthin schauen muss. Und wir haben aber aufgrund von gesellschaftlicher Prägung da ein Tabu drüber liegen, man redet nicht darüber und denkt sich halt, naja, das gehört halt dazu, weil es die Mama schon hatte, weil es die Freundin hat, weil der Gynäkologe, die Gynäkologin sagt, naja, dann, das passt schon so, nehmen Sie halt eine Schmerztablette.
Genau, wollte ich sagen, viele ÄrztInnen, die sich darauf spezialisiert haben, sagen, naja, das ist bei manchen, ist es so, ja, muss Frau aushalten.
Ja, das tut mir immer noch in der Seele weh und ich habe es oft auch einfach selbst gehört. Ich hatte, seit ich 14 bin, Regelschmerzen. Und nein, das muss nicht sein. Es hat ganz viele Schichten, dieses Thema Regelschmerz. Und der erste Tipp, liest man eh auf Social Media überall, Magnesium. Also wenn wir Muskelkater haben oder Wadenkrämpfe in der Nacht, greifen viele zu Magnesium. Die Gebärmutter ist genauso auch ein Muskel. Das heißt, hier zu schauen, bekomme ich genug Magnesium aus der Ernährung, wenn man sich denkt, boah, ich habe keine Kapazitäten, darüber nachzudenken, dann besorgt dir halt ein gutes Präparat. Kannst gern noch mit der Allgemeinmediziner oder Gynäkologin darüber sprechen, ob das jetzt eh richtig ist. Aber beim Magnesium sind wir meistens, wenn wir gestresst sind, eh unterversorgt. Und deswegen, da gibt es schon so gute Präparate. Wichtig, ohne Zucker, ohne Zuckerzusatz, diese ganzen Säckchen, die man auflöst, schmecken meistens nach was. Das bitte nicht, sondern gute Kapseln kaufen und da Magnesium zuführen. Das ist auch ein Tipp für vielleicht Jüngere, da auch nochmal mit dem Arzt Rücksprache halten. Aber in den meisten Fällen kann man das gut verwenden und es macht schon einen Unterschied. Es ist vielleicht nicht komplett weg, aber wenn der Körper mit ausreichend Magnesium versorgt ist, also wenn es einen Spiegel gibt, dann entspannt sich diese ganze Muskulatur auch im Unterleib.
Schmerzen haben wir jetzt schon angesprochen. Bei welchen Beschwerden kann die Ernährung auch noch einen Unterschied machen?
Bei vielen. Ich bin geneigt zu sagen, bei allen. Es ist die Ernährung per se ist jetzt kein Heilversprechen. Also auch bitte vielleicht hier noch dazu gesagt, bei Schmerzen immer auch medizinisch abklären lassen. Ganz wichtig, wenn die so stark sind, dass man erbrechen muss, dass man den Alltag nicht bewältigen kann, dann sucht euch einen Endometriose-Spezialistin, Spezialisten, um da mal genauer drauf zu schauen. Die Diagnose ist zwar leider immer noch ein bisschen schwierig und mühsam, aber sie muss nicht 8 Jahre dauern, sondern können mittlerweile schon schneller passieren. Wenn da nichts gefunden wird, dann ist meistens so ein Thema, okay, wir schauen uns einmal an, was isst du gerade? Wie schläfst du? Wie hoch ist der Anspannungslevel? Wie bewegst du dich? Und die Ernährung kann gerade bei so zyklischen Verdauungsproblemen sehr schnell wirken, weil es um den Darm geht. Also gerade die so Themen wie Verstopfung in der zweiten Zyklushälfte, weil alles ein bisschen träger wird. Periodendurchfall, für viele Frauen ein Thema am Tag 1 oder 2. Auch da kann man mit einer guten Lebensmittelauswahl und ja, ein bisschen vorkochen, weil es gefreut am meisten nicht zu der Zeit, kann man schon einiges bewirken.
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Mann, die uns jetzt zuhören, bis jetzt sich denken, what? Periodendurchfall?
Ja.
Ja!
Ja.
So schön.
Ja, und es ist ein riesiges, belastendes Thema für viele Frauen, weil sie an dem Tag sich wirklich überlegen müssen, wie komme ich außer Haus?
Was ziehe ich an?
Ja.
Oder?
Ja.
Also ich kenne keine Frau, die sich nicht überlegt, wann sie was im Zyklus anzieht.
Ja.
Von welche Hose geht zu über den aufgeblähten Bauch bis zu einer weiße Hose? Ganz sicher nicht.
Ja, es hat einen ganz einen riesen Wohlfühlfaktor. Und auch da kann man gestern eine Kundin gehabt, mit der wir eben besprochen haben, was, wie, wo, wann am besten vielleicht essen soll. Und die hat aber einen Partner, der gerne kocht. Da geht einfach das Briefing in die Küche.
Das ist angenehm.
Ja, also das finde ich einen guten Plan. Also liebe Männer, liebe Väter, ihr könnt euren Frauen im Haushalt hier auch ganz viele gute Sachen tun.
Ja, und unsere Gedanken gehen raus an alle Frauen, die sich nicht aussuchen können, was sie anziehen, an alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, die Uniformen tragen müssen. Shoutout an euch.
Ja, definitiv.
Dann musst du uns jetzt bitte unbedingt noch erzählen, nachdem du TCM-Expertin bist, wie jetzt TCM genau wirkt. Also traditionelle chinesische Medizin, wie funktioniert das und wie greift das dann wieder in die Ernährung und in den Zyklus mit ein?
Ich bin zur TCM gekommen über die Akupunktur vom Tinnitus. Also ich habe alles probiert.
Ist der Tinnitus eigentlich besser geworden?
Ja, ich wollte gerade sagen, er ist weg. Er kommt nur in manchen Phasen wieder. Und die schlechten Nachrichten an der Stelle, es hat nichts geholfen, außer meinen Lebensstil komplett zu verändern. Also raus aus dem Burnout, dann war es mir noch mal schlechter eine Zeit, aber als ich dann hier Entscheidungen getroffen habe, war er dann weg von heute auf morgen.
Wahnsinn.
Und jetzt kommt er halt, wenn ich merke, ich mache zu viel, ich will zu viel, dann fängt es an und dann weiß ich, okay, Moment, wieder runter vom Gas.
Das ist ja prinzipiell auch gar nicht so schlecht. Unangenehm, aber gar nicht so schlecht, so einen kleinen Begleiter zu haben, der ein Aufpasser ist und sagt, jetzt wieder ganz genau hinschauen.
Und das kann ganz viel sein. Bei manchen Frauen ist es die Migräne, bei anderen ist es der Durchfall. Dann haben wieder welche Rückenschmerzen, wenn die Belastung zu groß wird. Also bei mir ist der Tinnitus. Die traditionelle chinesische Medizin ist für mich deswegen so interessant, auch was den Zyklus betrifft, weil sie ganzheitlich arbeitet. Was heißt, es ist immer so ein Buzzword, ganzheitlich. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur auf eine Sache fokussieren, wie jetzt die moderne Medizin es kann, dass man genau hinschaut, wie geht's dem Blut, genau hinschaut, wie geht's dem Organ, zu Spezialisten geht, die sich richtig gut auskennen, wenn wir halt ein Thema haben. Ich hatte ein Adenom an der Hypophyse früher, das ist von der Pille, also was ist das? Das ist ein Gewächs im Kopf, das entstanden ist, weil ich die Pille genommen habe. Und da bin ich dann auch froh gewesen, dass ich zu Spezialisten gehen habe können.
Wie hast du das gemerkt?
Es war da war ich 16 oder 17 und ich hatte so ein allgemeines Unwohlsein, das sie verstärkt hat, je länger ich die Pille genommen habe damals. Und ich habe sie bekommen, vor allem aufgrund der Haut und meinen Schmerzen. Und dann wurde ein großes Blutbild gemacht und es wurde gesehen, dass das Prolaktin ums 15-fache erhöht war.
Das Prolaktin ist das Hormon, das milchbildend ist?
Genau, das eigentlich bei stillenden Frauen vorkommt und damit auch den Zyklus unterdrückt. Und es sollte so nicht sein, wenn ich nicht stille. Und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir mal ein MRT im Kopf. Und dann hat man dieses Gewächs gesehen. Und da war ich total froh, dass es da Spezialisten gab. Das ist übrigens wieder weggegangen, komplett, als ich dann aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Also ja. Und die TCM, um hier den Bogen zu schlagen, die konnte früher nicht in den Körper reinschauen, sondern da geht's immer um das Gesamtgebilde Mensch, Körper, Geist und Seele. Seele kann man sich meistens nicht vorstellen, aber Körper und Geist dann schon ein bisschen. Und man schaut sich ganz viele Ebenen an. Und es geht immer um die Balance aller Dinge. Gesundheit ist die Balance aller Dinge in der TCM und da gibt's das Konzept des Yin und Yang, das kennen sehr viele. Yin ist eher so die dunkle Seite, auch die Ruhe. Und Yang ist das Tageslicht, die Helligkeit, die Sonne, die Aktivität, die Wärme. Und es braucht halt immer Ruhe und Aktivität. Und wir in der Leistungsgesellschaft, auch als Frau, immer auch mit Sternchen gedacht bei mir, also da schließe ich alle ein, wir haben zu wenig Ruhephasen. Und das führt meistens auch dazu, dass der Körper überhitzt, zu stark im Stress ist und das ganze Hormonsystem nicht funktioniert, weil ständig irgendwo ein Säbelzahntiger hockt. Also dieses Fight or Flight bei jedem Telefonanruf vom Chef, weil ich den nicht leiden kann, aktiviert wird. Wenn das Kind in der Nacht weint, aktiviert wird, wenn ich Medikamente nehmen muss.
Mittlerweile ja sogar bei jedem E-Mail. Also ja. Es gibt Untersuchungen, immer wenn ein E-Mail ding reinkommt, ja. Ja,
Stressfaktor. Social Media. Durch die Stories scrollen von den ganzen Influencern, die alle so ein schönes Leben führen, auch das verursacht eigentlich Stress. Und hier aber zu sagen, okay, ich nehme mich einmal raus und ich nähere mein Yin, diese Ruhe und diese Weiblichkeit. Das Yin ist das weibliche Prinzip. Das ist extrem wichtig, wenn es um den Zyklus geht. Ja, und dann gibt's noch das größere Modell darüber mit den 5 Elementen, die vor allem auch in der Ernährung dann eine wesentliche Rolle spielen. Also was esse ich, was tut mir gerade gut, auch in welcher Zyklusphase, was kann ich wie stärken. Und so die Verbindung von mich zu nähren durch Ernährung, aber auch durch andere Dinge, die mir gut tun, die mein Herz erwärmen, die mich einfach entspannen, die das Leben lebenswert machen in dem Sinn, sind extrem wichtig. Oder auch Bewegung oder Atmung, auch ein ganz wesentlicher Faktor. Das heißt, es gibt in der TCM so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die ich angreifen kann, um mich zu stärken. Und die bildliche Sprache. Weil wenn ich zum Gynäkologen gehe, dann erklärt mir der da Dinge und ich denke mir, okay, das muss ich jetzt mal googeln. Ich weiß nicht, wie es den HörerInnen da draußen geht oder generell bei Ärzten. Und in der TCM ist es so schön, da ist die Diagnose fast, ich würde nicht sagen wurscht, aber es ist mir als TCM-Ernährungsberaterin, egal ob jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Endometriose oder ich habe Regelschmerzen. Mir geht es darum, wie ist die Schmerzqualität, wie ist die Regelblutung, wie verhält sich das alles und dann gibt es ein Bild dazu, das ich zeichnen kann, wo ich erklären kann, okay, da hat jetzt die Leber eine Energieblockade, die entsteht deswegen und man kann das und das dagegen tun. Und hier ein Bild zu zeichnen, hilft im Alltag, sich zu überlegen, okay, da tue ich jetzt meiner Leber jetzt was Gutes. Das ist wie, oh, das mache ich jetzt gegen die Endometriose. Das in der mentalen Kapazität, finde ich, macht es einen Unterschied, weil die Krankheit ein bisschen in den Hintergrund rückt und man sich darum kümmert, wieder in Balance zu kommen.
Natürlich hat Weiblichkeit viele Facetten. Hör auf deinen Körper und seine wechselnden Bedürfnisse. Entdecke mit Sonnentor die Kraft der Kräuter und wachse über dich hinaus. Denn die Natur hat die besten Rezepte für deinen selbstbestimmten Lebensweg. Entdecke Rezepte, Wissen und inspirierende Geschichten auf der Website von Sonnentor und lasse deine Female Power wachsen.
Das ist wirklich ein schönes Bild. Lass uns das doch mal ganz praktisch durchspielen. Es kommt eine Frau in deine Praxis, die hat ein Anliegen. Jetzt waren wir schon bei den Schmerzen und ich glaube, das ist eben so ein großes Thema. Eine Frau mit starken Regelschmerzen, du hast gesagt, beeinflusst das den Alltag? Ja, die Schmerzen sind so groß, dass sie Schmerzmittel nehmen muss regelmäßig, an manchen Tagen bestimmte Tätigkeiten nicht ausführen kann, sich jetzt mit Ernährung und drumherum noch nicht wahnsinnig viel beschäftigt hat, im Berufsleben steht, vielleicht Kinder zu versorgen hat, jetzt nicht jeden Tag sich da ein genaues Menü zusammenstellen kann. Wie gehst du es an mit der? Was willst du alles wissen und wie ist der Weg danach?
Ich will sehr viel wissen. Meistens sind es so 1,5 bis 2 Stunden Gespräche, um die Frau wirklich kennenzulernen. Ich spreche immer davon, dass man ein Puzzle-Mensch bauen muss. Der Gang zum Gynäkologen ist ein Puzzlestein, der sein muss, gerade bei Schmerzen, der Frage immer, ist es abgeklärt? Sind Zysten vorhanden, Myome vorhanden, ist Endometriose diagnostiziert, gibt es irgendwelche anderen Erkrankungen, von denen man weiß, all diese Dinge müssen abgeklärt werden. Und dann gehen wir den Schritt zurück und schauen uns alles andere an, das Umfeld zum Beispiel.
Brauchst du zum Beispiel einen Blutbefund? Brauchst du diese ganzen Hormone?
Nein, darf ich nicht. Also ist nicht Teil meiner Arbeit, da müssen Spezialisten dran. Ich kenne mich mit gewissen Werten, grundsätzlich mit Mikronährstoffen auch aus eigener Geschichte, weil ich mich sehr lange damit beschäftige. Aber es gibt hier von mir keine Therapiepläne oder sonst irgendwas, sondern nur Arztempfehlungen. Und dann, was im Alltag, wie du es beschrieben hast, auch der sehr voll ist und der auch von vielen Bedürfnissen gefüllt wird, die nicht die eigenen sind, gerade im familiären Kontext, schauen wir uns schon einmal an, okay, was isst du so den ganzen Tag? Weil ich finde, Ernährung und Essen ist ein unmittelbares Thema, das man schon durch kleine Schräubchen schon verändern kann. Wenn die jetzt mit extremen Regelschmerzen kommt und ich merke, das ist jetzt TCM-Sprech, eine Feuchtigkeitsstagnation, das heißt, Energie im Körper, und ich meine das nicht esoterisch, Energie im Körper kann nicht frei fließen, weil wir zu viel sitzen. Der Klassiker, die Hüfte ist abgeknickt, das heißt im Becken haben wir eine Knickung drin, die so nicht stundenlang sein sollte, dann kann was nicht frei fließen, das merken wir, der Fuß fängt an zu kribbeln. Wenn die zum Beispiel viel Kaffee trinkt, viele Milchprodukte isst, dann sind das mal 2 Schräubchen, die man angehen kann und sagt, okay, gibt's die Möglichkeit, das zu reduzieren? Gibt's Alternativen, die wir finden können? Und mal mit dem zu starten. Eine Ernährungsumstellung von 0 auf 100 bringt in den meisten Fällen nichts, weil wir es nicht durchhalten können.
Zu radikal. Ja. Aber der Wille, etwas zu verändern, muss da sein.
Ist auch in den meisten Fällen da, weil man wenn man gesehen hat oder bemerkt hat, das kann so nicht weitergehen und auch mit Kindern, ich bin eingeschränkt, ich kann einfach nicht Mama sein in der Zeit, dann ist der Wille da, etwas zu verändern, nur man weiß nie, wo man anfangen soll. Und ich versuche dann durch das Kennenlernen der Person so ein Zahnrad zu finden, weil wir alle haben von der Vorstellung her eine riesen Zahnradwand und alles, was wir tun, bewegt diese Wand. Wenn wir uns Mikronährstoffe zuführen, dann bewegen wir dieses eine Zahnrad, wenn wir gut schlafen oder am Abend das Handy weglegen, bewegen wir das andere Zahnrad. Das Schöne, die ganze Wand bewegt sich immer. Und mir geht es darum, ein Rad zu finden, das jetzt nicht mikrogroß ist, sondern relativ groß ist, wo die Frau aber sehr leicht dran drehen kann. Und das können die unterschiedlichsten Themen sein. Es kann auch sein, hey, wenn wirklich nichts mehr geht im Thema Ernährung, dann kauen. Dann hast du einfach die Aufgabe, egal was du isst, du musst es besser kauen. Und da fängt's dann meistens an. Das kann tatsächlich jeder von uns mal ausprobieren.
Das klingt jetzt so, als ob du dir wirklich jede ganz individuell anschaust. Oder gibt's so Weisheiten, die für alle auf alle Fälle gelten? Sowas eben wie Kaffee, zweite Zyklushälfte schwierig. Do's and Don'ts, die auf alle anwendbar sind?
Da tue ich mir immer sehr, sehr schwer, muss ich gestehen, weil wir alle unterschiedlich sind und jeder hat einen eigenen Fingerabdruck. Das heißt, jeder von uns ist individuell. Vielleicht ein Beispiel. Stellt euch vor, eine Frau, Mitte 30, beruflich erfolgreich, ohne Kinder, hellblonde bis brünette Haare. So.
Beschreibst du dich gerade selbst?
Oder Taylor Swift. Und da ist jetzt also ganz klar, dass Taylor Swift und ich definitiv andere Dinge brauchen werden. Das heißt, ja, ich kann die Empfehlung ausgeben, aufs Magnesium zu schauen, Koffein zu reduzieren, weil es Dinge sind, die man beobachtet, dass die uns einfach nicht gut tun. Oder auf Zucker zu verzichten. Oder verzichten, sie zu überlegen, wo überall Zucker drinnen ist und das zu reduzieren. Das weiß man aus Forschung auch, das tut uns allen gut, wurscht ob Mann oder Frau, weil einfach wir Zucker- oder Salzgesellschaft sind. Aber dann wird schon etwas schwieriger, weil es halt so stark drauf ankommt, was für einen Stoffwechsel hast du, wie gut verträgst du Kaffee. Es gibt ja Freundinnen, die können um 23 Uhr noch einen Kaffee trinken und schlafen trotzdem gut. Ich nicht, ich stehe die ganze Nacht im Bett. Das heißt, es kommt auch darauf an, wie viel Sport machst du, wie hoch ist der Stresspegel, was verträgst du nicht, hast du irgendwelche Krankheiten, chronische Erkrankungen. Es gibt so viel Wenn und Abers, also dass ich mir total schwer tue, zu sagen, das tut allen gut. Was man schon vielleicht, was Zyklusgesundheit betrifft, sagen kann, dass ein guter Eisenwert extrem wichtig ist und sehr viele Frauen haben zu wenig.
Gerade die, die auch so eine starke Regelblutung haben.
Ja, genau, gerade die. Und auch da, ich habe eine Bekannte, die ist Veganerin, die hat einen ausreichend hohen Eisenwert. Überhaupt gar kein Problem. Ich esse Fleisch, habe eine extrem starke Regelblutung und mein Eisenwert ist nicht da, wo ich ihn gerne hätte. Und da auch vielleicht noch ein Hinweis, die Normwerte, die wir bekommen in der Labordiagnostik, wenn du zum Arzt gehst und sagst, es geht mir irgendwie nicht gut, ich schlafe nicht gut, ich fühle mich ausgelaugt, du magst ein Blutbild und es ist alles in der Norm, dann lass dir das nicht absprechen. Nur weil die in der Norm sind, heißt das nicht, dass das deine perfekte Norm ist. Und da ist Eisen ein wesentlicher Faktor, wo ich merke, dass wir, also viele Frauen unterversorgt sind, weil sie ständig verlieren, weil sie einen schlechten Eisenstoffwechsel haben, weil die Resorption im Darm einfach nicht gut genug ist und so weiter.
Wenn wir beim Thema Mikronährstoffe sind, ich glaube, das interessiert auch ganz, ganz viele Menschen. Was ist denn da wichtig zu wissen? Ich weiß, du kannst jetzt keine Empfehlungen aussprechen, wer wie viel was braucht, aber wo können wir denn überhaupt hinschauen?
Das Allerwichtigste bei den Mikronährstoffen ist einmal zu sagen, es kommt auf die Qualität drauf an. Also wir können sehr viele Dinge im Drogeriemarkt kaufen, wo nicht alles schlecht ist, das nicht. Oder Klassiker ist das Magnesium mit irgendwelchen Zuckerersatzstoffen oder generell Zucker drinnen.
Also wir reden von allen möglichen Supplements jetzt, was man sich an Pulverchen, Pillen, Tabletten reinhauen kann.
Richtig, der Markt ist nämlich riesig, also riesig. Und die gute Qualität herauszufinden ist dann schon mal eine Herausforderung. Aber es gibt sie, die Marken, die vegan produzieren, die reine Stoffe verwenden, ohne Zucker, und sie existieren und auf die sollte man sich auch stürzen. Generell, es heißt ja Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, also wenn ich mich so ernähre, dass der Körper aus der Nahrung nichts aufnehmen kann, dann helfen mir die Supplements dann wahrscheinlich auch nicht sonderlich. Aber man kann sehr gut kombinieren, vor allem wenn man sagt, ich weiß, irgendwie fehlt mir da was wie das Magnesium. Ich brauche vor der Menstruation mehr. Was ich bei mir einfach weiß, ich muss eine Woche vorher Magnesium supplementieren, damit ich meinen Regelschmerzen vorbeuge. Das habe ich in 2 Jahren jetzt ausprobiert und ich weiß es. Das heißt, Magnesium ist etwas, wo man drauf schauen kann. Das kann man schwierig messen. Es ist nämlich keine Kassenleistung. Es müsste im Vollblut gemessen werden. Da braucht es Speziallabore. Aber Magnesium kann man am Schirm haben. Eisen. Das Ferritin ist ein Wert, der Kassenleistung ist in Österreich. Da kann man mit dem Allgemeinmediziner reden, mit der Gynäkologin, da mal drauf zu schauen und den Wert zu bestimmen. Und hier wirklich reingehen ins Gespräch und dem Arzt sagen, okay, wir sind in der Norm, aber ich würde gerne vorsorgen. Da bin ich selbst durch eine Gasse durch. Ich war bei 3 AllgemeinmedizinerInnen und alle haben gesagt, nein, es passt schon, sie müssen nicht vorsorgen. Und ich dachte mir, nein, ich will meinen Wert verdoppeln, auch wenn ich in der Norm bin, weil ich weiß, ich brauche mehr. Also hier beim Eisen vielleicht auch mal zum Spezialisten gehen und sich das alles mal anschauen lassen. Was auch für uns Frauen ein wesentlicher Wert wäre, ist Selen. Muss man selber bezahlen, aber wir wissen aus Studien, und ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt echt schon lang, dass wir in Mitteleuropa nicht gut mit Selen versorgt sind, weil unsere Böden ausgelaugt sind. Das heißt, in den Nahrungsmitteln, die wir zur Verfügung haben, ist meistens nicht das drinnen, was uns gut versorgen würde. Und da ist Selen, gerade auch wenn es um Schilddrüse zum Beispiel geht, ein Wert, der für das Hormonsystem essentiell wäre. Was haben wir noch? Wo können wir? Vitamin D. Ganz wichtig, und das ist allgemein bekannt, dass wir Vitamin D im Winter, aber auch im Sommer teilweise supplementieren sollten. Gerade als Frauen als Osteoporose-Vorsorge auch. Vitamin D braucht der Knochen, um gesund zu bleiben. Wenn ihr auch in der Familie vielleicht schon Fälle habt oder wenn ihr reingeht in die Wechseljahre, dann bitte, bitte einfach einmal jährlich, ist meistens in der Gesunduntersuchung dabei, den Vitamin D Status checken lassen, und da gibt es so viele gute Präparate mittlerweile, die nicht viel kosten, super einfach zu nehmen, da sie beraten lassen und dann Vitamin D supplementieren. Und Vitamin B12 ist auch meistens so ein Faktor, der bei vielen von uns zu niedrig ist. Liebe Grüße an alle Vegetarier und Veganer auch. Bitte regelmäßig checken lassen und da zur Not ein Vitamin B-Präparat nehmen. Super auch fürs Nervensystem. Die B-Vitamine sind wasserlöslich, das heißt, der Körper scheidet aus, was er nicht mehr braucht. Ein sehr dankbares Supplement, wenn man so will.
Super, jetzt wissen wir viele Mikronährstoffe, auf die wir nochmal ganz besonders unsere Aufmerksamkeit richten können. Lass uns nochmal zurückkommen aufs Essen und so ein bisschen in den Alltag schauen. Wenn ich einen stressigen Alltag habe, wie die meisten von uns, wo man jetzt nicht die tolle Mittagspause hat, wo man sich selber bekochen kann, wie komme ich denn trotzdem gut durch den Alltag? Also womit kann ich denn das schnelle Wurstsemmerl ersetzen, was mir tatsächlich auch gut tut?
Also es beginnt tatsächlich, und ich habe es am eigenen Leib erfahren und bekomme regelmäßig das Feedback mit dem Frühstück. Wenn ihr euch was Gutes tun wollt, das ist so der TCM-Tipp, den man überall auch online findet. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil liegt eigentlich auf der Hand. Wir starten nach dem Schlafen in den Tag und der Körper schreit nach Energie und sagt, so, ich bin bereit. Bitte, bitte gib mir jetzt das, was ich brauche. Und deswegen an alle, die vielleicht auch Intervallfasten oder so machen, tut es eher nicht als Frau. Männer vertragen das viel besser und kommen damit viel besser klar. Aber für unsere Hormongesundheit ist Fasten nicht das Optimale, weil du dem Körper die Möglichkeit nimmst, Nährstoffe aufzunehmen. Das heißt, Regelmäßigkeit ist extrem wichtig und schon gar nicht das Frühstück auslassen.
Bitte. Jetzt gibt es aber so viele Menschen, und da muss ich nachfragen, weil ich gehöre auch dazu, die sagen, ich habe einfach keinen Hunger in der Früh. Ja. Ich brauche 2-3 Stunden, bevor ich überhaupt so richtig funktioniere. Und
ist okay, ich habe ja nicht gesagt, dass direkt nach dem Aufstehen sein muss. Aber diese Mahlzeit in der Früh, ein Start in den Tag, und Hunger ist ein guter Indikator, weil wir unterscheiden in der TCM zwischen Appetit und Hunger. Das sind für mich zwei unterschiedliche Botschaften des Körpers. Hunger ist ein physiologisches Bedürfnis, wo der Körper wirklich schon schreit, gibst mir bitte was, was im intuitiven Essen auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und der Appetit ist meistens so die Ebene drüber, wo sagt, was brauche ich denn gerade? Weil wenn ich Hunger habe auf Brokkoli, dann schreit der Körper nach was Bestimmtem. Genauso auch bei der Banane vor der Menstruation, wahrscheinlich Magnesium. Das heißt, hier mal zu schauen, den Körper am Vormittag mit der Energie zu versorgen, nicht gleich in der Früh, sondern dann, wenn man kann, wenn man das Gefühl hat, ich kann es jetzt aufnehmen, ihn zu versorgen mit Energie ist extrem wichtig, weil es hinten hinaus bedeutet, dass Heißhungerattacken reduziert werden. Der Körper holt sich später am Tag dann das, was er nicht bekommen hat. Und wenn man da vorher schon das ganze System glücklich macht, dann entspannt er sich über den Tag. Ich streue noch ganz kurz das Kochtopfmodell von der TCM vielleicht ein, weil man sich dann besser vorstellen kann, was ich meine und warum es uns gut tut, hier das Frühstück oder den Vormittagssnack, je nachdem, einzubauen. Die TCM stellt sich die Verdauung so vor, dass wir ein Verdauungsfeuer in uns haben. Das ist so unser Unterleib, der wie eine Herdplatte funktioniert, und auf dieser Herdplatte steht ein Kochtopf. Und dieser Kochtopf ist unser Magen und auch die Milz, wo die Dinge hineinkommen, die wir essen. Und Ziel ist, dass in diesem Kochtopf immer eine schöne Suppe köchelt. nie zu trocken, nie zu viel, nie zu heiß, nie zu kalt. Und darauf liegt dann der Deckel, der den Dampf abfängt und im Kochtopf wieder runterlaufen lässt. Wenn der Deckel zum Beispiel nicht gut schließt und der Dampf austritt, dann reduziert sich die Suppe. Und wenn wir nicht gescheit essen oder zu trocknend essen, Reiswaffeln, Knäcke, Brot, Brot generell, das saugt die Flüssigkeit auf, dann wird der Kochtopf irgendwann zu trocken und dann sind so Themen wie Sodbrennen, Gastritis, Zahnfleischbluten ein Thema, weil der Magen am Trockenen sitzt. Der hätte aber gern bitte einfach saftig. Und wenn ich da schon in der Früh dafür sorge, dass in diesem Kochtopf Dinge landen, die mir gut tun und aus denen eine schöne Suppe gekocht werden kann, dann trägt mich das über den Tag drüber. Und hilft mir dann auch, wenn ich mir denke, mittags, okay, was will ich jetzt essen? Habe ich dann vielleicht nicht den Heißhunger auf was Süßes, weil ich ja schon vorgesorgt habe, sondern hol mir, ja, was auch immer. Das ist halt total schwierig, auch im Alltag, ich weiß es selbst. Alles, was man im Supermarkt so findet, diese Snacks, die man zwischendurch essen kann, wie die Wurstsemmel, das ist halt nicht das Optimalste. Es zahlt sich meistens vorkochen aus. Es ist leider, gesunde Ernährung bedeutet, oder für sich passende Ernährung bedeutet, Aufwand, ja, du findest selten fertig abgepacktes, was richtig gesund ist, im Supermarkt zumindest. Bei jetzt irgendwelche Bowls und Suppen und so, die du holen kannst, ist was anderes. Aber der Aufwand lohnt sich meistens und es muss nicht viel sein. Es kann auch Ofengemüse sein, dass du dir am Vortag vielleicht einfach nur während dem Podcast hören oder so schneidest und in den Ofen schiebst und am nächsten Tag auch nur kalt mitnimmst zum Snacken. Das reicht dann manchmal schon. Oder wenn du es einmal in der Woche schaffst. Bei uns zu Hause ist so, ich habe meistens irgendein gekochtes Getreide im Kühlschrank. Perlkuskus, Quinoa, Reis vielleicht, das da ist und da brauche ich nur dann Gemüse anbraten oder was ich halt sonst noch habe. Hau das zusammen und habe schon wieder einen Salat, den ich mir vielleicht einpacken kann. Suppen, es gibt nichts Besseres als Suppen, auch im Sommer eigentlich. Müsst ihr nicht warm essen, könnt ihr kalt auch essen oder lauwarm. Aber das füllt den Magen wieder so schön auf und ist dann beruhigt, die Verdauung ist leicht verdaulich. Das heißt, wir schwitzen weniger im Sommer, alles, was leicht verdaulich ist. Und es tut dem ganzen Kochtopfsystem einfach gut.
Apropos gut tun, was tut dir denn gut? Was macht ein Leben für dich am Ende gut, außer natürlich gutes Essen und mit dem eigenen Zyklus in der Balance zu sein?
Gutes Essen ist aber ein gutes Stichwort. Für mich macht Genuss ganz viel aus. Und zwar jetzt nicht nur das Genießen von gutem Essen, wobei mir das schon sehr, sehr wichtig ist. Ich liebe gutes Essen. Aber ich kann auch, und das ist mir heute beim Herfahren passiert, ich sitze in der Schnellbahn und schaue aus dem Fenster raus und sehe die Wildblumen am Straßenrand oder am Bahnrand, habe gute Musik im Ohr und genieße den Moment. Weil ich mir denke, oh Gott, ja, es hat geregnet, bei uns Gott sei Dank nicht so viel wie woanders gerade. Die Natur ist grün, ist schön und ich bin dankbar, dass es mir gut geht, dass ich sicher bin. Für mich hat dieses Genießen vom Moment etwas damit zu tun, im Hier und Jetzt zu sein. Ich kann nur genießen, wenn ich hier bin, wenn ich jetzt da alle meine Sinne einschalte und Momente und Erinnerungen sammle. Und das ist für mich das, was ein gutes Leben ausmacht, diese Sammlung an Momenten und Erinnerungen, was bei mir ganz stark mit Genuss zu tun hat.
Ein gutes Leben verändert sich für viele Frauen auch, wenn sie in eine ganz neue Lebensphase eintreten. Wir reden von den Wechseljahren. Da verändert sich natürlich im Zyklus viel, aber auch drumherum. Der Körper reagiert plötzlich ganz anders. Wie blickst du denn aus deiner TCM-Sicht auf die Wechseljahre?
Positiv, weil wir haben in der TCM einen 7-Jahres-Rhythmus im Leben der Frau. Was bedeutet, dass alle 7 Jahre immer so ein Wechsel oder ein Shift passiert. Und der Weg in die Wechseljahre, das kann schon länger dauern, als wir denken, ist ein Gehen in einen zweiten Frühling. Weil die Wechseljahre, ja, wie eine zweite Pubertät sind und richtig anstrengend teilweise, vor allem, weil es die Gesellschaft nicht sehen, hören will, nicht drüber reden will und man nicht ernst genommen wird bis zum gewissen Grad, sehe ich. Aber es ist, wenn es dann abgeschlossen sind, bist du nicht mehr eine Frau, die etwas hergeben muss, sondern die Energie und Kraft für sich behält. Du hast keine Periode mehr. Das heißt, du bist nicht mehr von Natur aus, unter Anführungszeichen, da, um Leben zu schenken. Also du hast keine fruchtbare Verpflichtung mehr, wenn man so will, und das bitte alles mit Anführungszeichen, sondern du behältst dir deine Kraft. Du bist für dich da. Es dreht sich von dem vermehrten Yin, von dieser Fruchtbarkeit hin zu einem Yang, zu einer Aktivität. Und aus meiner TCM-Brille bin ich der Meinung, dass alle Frauen, die in den Wechseljahren sind oder eben schon die Menopause hatten, die perfekten Führungskräfte sind. Die Frauen, die die Gesellschaft zusammenhalten können, die Stärke zeigen können, die weise sind, die so viel erlebt haben und nicht irgendwie abgestellt werden müssen, im Gegenteil, sondern total wichtig sind und sichtbar sein sollten. Und wenn man das von innen heraus sie für sich überlegt und gewisse Abschiede feiert, ja, nämlich feiert und nicht einfach nur begeht, dann ja, kommt diese innere Kraft und man kann anderen Generationen oder auch sich selbst noch ganz viele Dinge schenken. Ja, ist anstrengend, wie jeder Veränderungsprozess, aber danach ja, ist so viel möglich. Also ich wünsche mir für mich, dass das ein Prozess ist, den ich genießen kann und der mich weiterbringt oder noch wachsen lässt.
Noch ein anderes großes Thema im Leben vieler Frauen ist die Verhütung. Und viele, gerade junge Frauen, greifen da auf hormonelle Verhütung zurück. So viel Angebot gibt's ja gar nicht. Was macht denn das mit unserem Zyklus? Und wenn man dann irgendwann einmal die Entscheidung trifft, ich möchte jetzt auf die Pille zum Beispiel verzichten, was kann ich mir dann Gutes tun, damit sich dieser Zyklus wieder einrenkt, den ich so lange beeinflusst habe?
Ich finde, jede auch hormonelle Verhütungsmethode hat ihre Legitimation. Also das darf man echt nicht absprechen, weil gerade in jungen Jahren da dann anzufangen mit NFP, also mit der natürlichen Familienplanung und der symptothermalen Methode, das ist wahrscheinlich auch für alle Eltern nicht die entspannteste Situation.
Das heißt, wird man vielleicht auch schnell Großmama.
Ja, möglicherweise. Also es hat alles seine Berechtigung. Ich finde, man muss nur aufgeklärt in die Sache reingehen. Und hormonelle Verhütung bedeutet, und es ist egal, ob es die Pille ist, die Hormonspirale, das Pflaster, das Stäbchen, was auch immer es gibt, ein Eingriff in das Hormonsystem. Das muss man wissen. Heißt, es wird der Zyklus, über den wir heute gesprochen haben, mit den Hormonwellen stillgelegt, weil von außen Hormone zugeführt werden und der Körper sich denkt, naja, wenn ich es kriege, muss ich es ja nicht produzieren. Und somit wird das alles unterdrückt. Wir gehen in einen Winterschlaf. Und das fordert aber schon auch das System, vor allem die Leber in ihrer Entgiftungsfunktion. Es heißt, dass die Pille, und die steht dafür, hormonelle Verhütung, ein absoluter Nährstoffräuber ist, weil wir Medikamente zu uns führen, die synthetisch hergestellt wurden. Also das ist ja nichts Natürliches, was wir da nehmen, sondern es sind Medikamente, die verstoffwechselt und entgiftet werden müssen. Haben positive Auswirkungen, haben aber auch negative Auswirkungen. Und sich da etwas Gutes zu tun, ist essentiell, um den Körper einfach in Balance zu halten oder zu stärken. Wenn wir wissen, auf dieser linken Waagschale liegt jetzt die Pille, dann müssen wir was ausgleichen auf der anderen Waagschale. Und es kann die Ernährung sein. Ich weiß, in der Pubertät ist das manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, aber klammern wir das aus, tun wir alle nur unser Bestes. Aber dann als junge Frau geht es darum, dass wir sensibler werden für uns und unser System und bewusster mit dem Thema umgehen und sie auch bewusst zu machen, was nehme ich da und wie kann ich ausgleichen, wenn ich es nehmen möchte. Ich habe jetzt immer mehr Frauen, die beobachte, die dann sagen mit Anfang 20, na eigentlich mag ich das nicht mehr nehmen, weil es sind Medikamente und ich habe das Gefühl, ich bin nicht ich selbst oder die Pille macht was mit mir, oder hormonelle Verhütung macht was mit mir. Was sind Alternativen? Ich möchte es gerne absetzen. Und beim Absetzen auch, habe ich auch schon mehrere Frauen begleitet, natürlich kannst du es gleich sofort absetzen, aber hier vielleicht auch mal drauf zu schauen, wie ist mein Lebensstil gerade, was esse ich, kann ich vielleicht Mikronährstoffe dazu supplementieren, um den Körper vorzubereiten, in Schwung zu bringen und ihn ja zu unterstützen dabei, wenn es wieder heißt, oh, ich muss wieder die Hormone selber produzieren, dann muss er rauskommen aus dem Winterschlaf. Das ist so, wie wenn du mich aufwächst um 3 Uhr nachts und wir sollen wohin fliegen, da brauche ich auch kurz ein paar Minuten, um mich zu fassen und zu wissen, wo ich bin. Das kann schnell klappen. Es gibt genug Frauen, die nach hormoneller Verhütung sofort schwanger werden. Es kann aber auch dauern. Und es ist sehr individuell. Ich bin geduldig, muss die Affirmation für alle sein in dieser Phase. Mal zu schauen, wie geht's mir damit? Da kann man viele Dinge tun, um den Zyklus zu sich zu holen, viel über die Phasen auch zu lernen. Wenn man da auch vielleicht noch ein Tipp für alle in den Wechseljahren oder auch die hormonelle Verhütung absetzen. Also wie wir die Zyklusphasen charakterisieren, gilt auch für die Mondphasen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, mir fehlt der Halt, auch in der Perimenopause. Ich bin jetzt Jahre mit dem Zyklus gegangen und ich find's nimmer. Dann geht's mit den Mondphasen. Dann haltet euch daran fest. Die sind 28 Tage, daher kommt ja dieses System auch. Wir Frauen früher haben, als es noch kein elektrisches Licht gab, es gibt keine Bestätigungen dafür, aber ich gehe mal davon aus, das ist eine sehr logische Erklärung, mit dem Mond geblutet. Das heißt, da gibt's eine Verbindung. Wir bestehen zu x Prozent aus Wasser. Es gibt Ebbe und Flut. Das heißt, der Mond hat eine Auswirkung auf unseren Körper. Und sich das Zeit zu geben nach dem Absetzen ist extrem wichtig. Nicht zu viel zu wollen von sich und seinem Körper. Du bist ja im Winterschlaf gewesen, es war okay. Und dann heißt es einfach wieder durchatmen, eher Tee trinken als Kaffee. Und sich die Zeit geben, die man heute braucht.
Wenn uns jetzt Frauen zugehört haben, die eigentlich keine Beschwerden haben, keine Schmerzen, bringt es auch denen was, auf die Ernährung mit Blick auf den Zyklus zu achten? Was kann sich da verändern?
Definitiv, also Prävention zahlt sich immer aus. Wir haben leider eher eine Gesellschaft, die reaktiv ist. Das heißt, wenn es wo zwickt, tun wir etwas. Wenn es nirgendwo zwickt, dann spuckt es in die Hände und macht es trotzdem was, weil wir werden älter, der Körper wird älter, das System wird älter und je besser wir präventiv etwas tun und vorbeugen, desto entspannter könnte es dann durch die Wechseljahre durchgehen. Aus dem Ganzen kommt ja auch dieser Longevity-Biohacking-Trend, dass man sagt, man will lange und gesund altern und so lang leben wie nur irgendwie möglich. Da darf man sich vielleicht was abschauen davon und sagen, okay, es geht mir gut. Was kann ich denn machen, um mich zu unterstützen? Vielleicht was dann Themen in meiner Familie, die so rund um mich existieren und da vielleicht einen Fokus darauf legen. Oder Dinge machen, die einem Spaß machen.
Wow, da war so viel dabei in dieser Stunde, liebe Sandra. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Expertise teilst. Magst du am Schluss dann noch einmal ganz knapp zusammenfassen, welche Botschaften sind dir am allerwichtigsten gewesen?
Boah,
fies, gell?
Ja, das ist sehr gemein. Das ist
eigentlich meine Aufgabe, ich gebe es jetzt einfach an dich weiter.
Okay, die wichtigste Botschaft ist, der Zyklus und die Hormonwellen sind unser Freund, unsere Freundin. Das ist etwas, was nicht gegen uns arbeitet, sondern mit dem wir arbeiten dürfen und können. Regelschmerzen oder Schmerzen generell sind nicht normal. Sagt es weiter, das ist etwas, was sich noch nicht rumgesprochen hat, auch bei jungen Mädels, die in ihre Periode jetzt reinkommen. Schmerzen sind nicht normal und müssen nicht sein. Das ist mir ganz wichtig. Und vielleicht dann noch, Ernährung ist individuell. Also alle Tipps, die ihr auf Social Media bekommt, ich mache das sehr, sehr selten, weil ich es nicht seriös finde, könnt ihr ausprobieren. Wenn es nicht klappt, gebt es nicht auf, dann ist es für euch und euren Stoffwechsel nicht das Richtige. Es gibt aber mit Sicherheit ein Zahnrädchen, das man für euch finden kann.
Das ist super zusammengefasst. Wenn jetzt noch Fragen offen sind, wenn sich jemand angesprochen fühlt und gerne selbst an sich arbeiten möchte, genau dafür stehst du natürlich mit deiner Praxis zur Verfügung.
Genau.
Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Es war wirklich ein bereicherndes Gespräch. Ich hoffe eben nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, die uns bis jetzt zugehört haben. Falls ihr Feedback an uns habt, wir freuen uns auch wahnsinnig darüber. Das Team vom Podcast, ihr könnt uns jederzeit schreiben, ein SMS schreiben. Die Telefonnummer steht in den Shownotes. Wenn ihr uns auf Spotify hört, dann könnt ihr auch gerne unter dieser Folge kommentieren, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns wahnsinnig über Rückmeldung jeder Art. Dann sage ich Danke an dieser Stelle und liebe Sandra, du hast mir, als ich dich kontaktiert habe, ob du nicht in diesen Podcast kommen möchtest, gesagt, ja, du freust dich, weil du hörst ihn auch immer wieder, deshalb weißt du, was jetzt kommt, nämlich die Frage, die das Leben an dich richtet, ist gleich eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass jeder, der uns jetzt zuhört, sie sich nehmen kann und mal auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort geht. Welche Frage stellt das Leben an dich?
Bist du ehrlich zu dir selbst? Eine Frage, die ich mir vor meinem Burnout öfter stellen hätte sollen. Und auch daher kommt, dass ich mir denke, wir haben so viel Druck von außen und so viele gesellschaftliche Erwartungen, auch als Frau, als junge Frau, aber nicht nur als Frau, sondern als jeder Mensch eigentlich da draußen. Und das Leben ist zu kurz, um Dinge zu tun, die andere von uns wollen. Deswegen bist du ehrlich zu dir selbst.
Bist du ehrlich zu dir selbst? Nutzt du dein Leben? Genau darum geht's bei uns. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke auch fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit, einen guten Zyklus, eine gute Zeit mit eurem Zyklus und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, Sandra.
Dankeschön.
Noch Zeit? Dann entdecke jetzt Rezepte, Wissen und inspirierende Geschichten unter www.sonnentor.com/femalepower. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Wenn dir der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere ihn. Wusstest du, dass du uns auch via WhatsApp erreichen kannst? Und zwar unter der Carpe Diem Podcast-Nummer +43 664 888 40 23 6 oder schicke eine Mail an podcast@carpediem.live. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik und Anregungen. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Holger Potje mit Alice Hedden und Ruth Field, den Gründerinnen des Heartbreak Hotel Projekts, einem Retreat für Menschen mit gebrochenem Herzen.